Verehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, zunächst möchten wir uns natürlich bei Herrn Dr. Aigner und Herrn Dr. Heinz und bei ICARUS, dem österreichischen Staatsarchiv und dem Diözesanarchiv St. Pölten, für die Einladung herzlich bedanken. Ebenso für die freundliche Einleitung. Dankeschön. Es ist ein Gemeinplatz geworden, dass die sogenannten neuen Informationstechnologien unser Leben auf eine nicht vorhersehbare Weise geändert hat und noch ändern wird. Nicht umsonst spricht man vom digitalen Zeitalter. Selbstverständlich betrifft das auch unsere Berufe, was ich beim heutigen Anlass eigentlich gar nicht hervorzuheben brauche. Unser Hauptanliegen liegt heute in der Frage, ob und wenn ja, wie Wissenschaftler und Archive in Frankreich neue Wege der Kollaboration beschreiten können und welche Rolle das Internet dabei spielen kann. Oder vielleicht besser gesagt, spielen soll. Um diese Frage zu beantworten, bedarf es zunächst einer schnellen Bestandsaufnahme über die Benutzung des Internets im französischen Archivwesen, und zwar mit Blick auf die Digitalisierung der Bestände, das Einbeziehen des Internets in archivalischen Reflexionen und das Zielpublikum bzw. die Zielpubliken. Auf diesem Hintergrund muss dann sowohl auf die aktuellen Bedürfnisse der Wissenschaftler als auch auf die möglichen Hindernisse zu ihrer Kooperation mit den Archiven eingegangen werden, bevor die Möglichkeiten einer Zusammenarbeit zwischen allen Akteuren um die Archive erörtert werden. Falls ich nicht klar oder nicht laut genug rede, sagen Sie mir bitte Bescheid. Wir werden dabei nicht über digitale Archive sprechen, also über die Archivierung der elektronischen Dokumentation. Dabei handelt es sich, zumindest aus unserer Sicht, eher um eine interne Diskussion über ein neues Archivwesen, das versucht, neue Methoden zu entwickeln und aktuelle Probleme zu bewältigen. Überlegungen, die übrigens auch eine neue, wieder auf das Discrimen veri ac falsi gerichtete Diplomatik vorantreiben könnte, wie Luciana Duranti oder Juan Soler Jiménez zeigen. Dies ist nicht unser heutiges Thema, vergessen sollte man das aber natürlich nicht. Beginnen wir mit ein paar Daten. Die von den Archives de France, also die Zentralverwaltung der französischen Archive, zur Verfügung gestellt werden. Insgesamt gab es Ende 2010 174 Millionen Online-Seiten mit Archivalien, 1 Million Bilder, 106 Archive hatten Material online gestellt, 27 Millionen Mal wurden diese Seiten besucht. Hier noch ein paar Daten mit einer differenzierteren Typologie und einer deutscheren Sprache. Interessant ist dabei diese Karte, die zeigt, was für Hilfs- bzw. Filmmittel zur Verfügung gestellt wurden und wo. In Blau haben wir Generalbestandsverzeichnisse, die elektronisch zur Verfügung stehen. In Hellblau diese und weitere Film- und Hilfsmittel. In Gelb nur die Hilfs- und Filmmittel. Und die Streifen zeigen, wo eine Suchmaschine angeboten wird. An dieser Stelle gehört vielleicht ein Einschub. Wie viele von Ihnen es wahrscheinlich schon wissen werden, gibt es in Frankreich neben dem Nationalen Archiv in Paris, die sogenannten Archives Communales, also Stadtarchive, und die Archives Départementales, deren Zuständigkeitsgrenzen hier gezeigt werden, also ein Departement. Diese Archive sind jene, die für ein Departement, also ein Verwaltungsbezirk sozusagen, zuständig sind. Das Wichtige ist dabei, dass eben diese Archive Departemental den Ort darstellen, der am meisten die Archiverfahrung des Normalbürgers prägt, sozusagen. Und dies umso mehr, als durch die französische Revolution viele frühere Archivstätten einfach aufhörten zu existieren. Es gibt zum Beispiel in Frankreich keine historischen Klosterarchive wie in Österreich mehr, da die Bestände säkularisiert wurden, was wir übrigens jetzt sehr bedauern und wir sind sogar ein bisschen neidisch. Dass diese Ebene, die am meisten prägt, wird besonders deutlich, wenn man betrachtet, welche Archive Material online stellen. Also das Staatsarchiv, Entschuldigung, sind dabei, unter denen übrigens auch Ministerien, wie zum Beispiel das Außenministerium, das eine Online-Datenbank für Staatsverträge anbietet. Die meisten Departementarchive sind hier anzutreffen, also ungefähr 70 aus 100, sowie manche Stadtarchive. Die Besuchsstatistik, die hier gezeigt wird, also die Besuchsstatistik des Online-Angebots, ist aber ganz klar, die Departementalarchive sind ganz weit vorne. Möchte man wissen, was die meisten Archive digitalisieren und ins Internet stellen, so gibt diese Grafik Auskunft. Standesamtregister und Kataster sind an den zwei ersten Stellen. Wie Sie übrigens hier sehen können, hat die Zahl an Online-Standesamtregister in den letzten Jahren explosionsartig zugenommen. Hier wird deutlich, was die allererste Anwendung des Internets durch französische Archive gewesen ist und bestimmt noch ist. Das Web wird als Mittel eingesetzt, viel konsultierte Archivalien und Hilfsmittel einer breiteren Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Freilich auch mit dem Hintergedanken, sowohl die Bestände als auch das Archivpersonal zu schonen. Dies erklärt, warum die ersten Dokumente, die online gestellt wurden, sehr oft Personenstands- bzw. Taufregister sind. In Frankreich ist Genealogie fast zum Nationalhobby geworden, sodass vor ein paar Jahren Les Généalogies zur gängigen Metapher wurde, wenn es in Gesprächen unter Archivaren und Forschern darum ging, nicht professionelle Archivbenutzer zu bezeichnen, denen man manchmal gern und nicht immer zu Recht eine gewisse Unbedarftheit unterstellte. Allerdings ist dabei die Situation sehr unterschiedlich, je nach jeweiligen Traditionen und Praktiken. Einige Stellen haben schon lange eine Homepage und haben seit einem Jahrzehnt mehr oder weniger systematisch das World Wide Web in ihrer Vermittlungspolitik eingesetzt. Andere haben noch nicht mal eine eigene Seite, obwohl dies immer seltener wird. Eine neuere Debatte ist um die manchmal fällige Benutzungsgebühr entbrannt. Hier in Calvados kann man zum Beispiel manches kostenlos bekommen, für anderes und unter anderem für die Standesamtsregister muss man zahlen. So etwas wird nicht immer protestlos hingenommen, wie diese Facebook-Seite zeigt, welche für eine kostenlose Benutzung der Bestände des Departementalarchivs der Manche wirbt. Ein weiterer Punkt ist die Präsenz der Archive bzw. in diesem Fall der Archivare im Internet, insbesondere unter Berücksichtigung der neuen Formen seiner Benutzung als Kommunikationsmittel. Also die Inanspruchnahme der sogenannten sozialen Werken, wie zum Beispiel Blogs, Facebook oder Twitter, was glaube ich hier auch praktiziert wird. Eine Gruppe jüngerer Leute hat sich zum Beispiel zu einer Gruppe namens Les Archiveurs zusammengetan und betreibt ein Twitter-Konto und weitere Online-Plattformen mit dem Hauptziel, Informationen mit dem Schwerpunkt neues Archivwesen zu verbreiten und zum interessierten Publikum zu bringen. Um das Kollaborationspotenzial der Archive und Wissenschaftlern aus Frankreich einzuschätzen, sollen wir jetzt eine kleine historische Perspektive skizzieren. Die französische Revolution bedeutete einen institutionellen und memoriellen Umbruch, der sich sowohl in der Redewendung Ancien Régime niederschlug, als auch in der Gründung der École des Chartes im Jahre 1821. Am Anfang des 20. Jahrhunderts sind alle Leiter der Archives départementales als Historiker ausgebildet und haben das Studium der École des Chartes absolviert. Die Beziehung der Archive zu den Historikern und den Behörden scheint in einem günstigen Gleichgewicht zu sein. Charles-Victor Langlois ist ein gutes Beispiel, der sogleich Professor an der Sorbonne und Leiter des Nationalarchivs war. Das Publikum besteht zu dieser Zeit größtenteils aus Mitgliedern der zahlreichen Société Savante, Gelehrtengesellschaften also, aus Personalmangel und wegen des geringen Interesses an modernem Archivgut, entsteht eine Dynamik zugunsten der Mittelalter- und früher Neuzeitstudien. Die vorrevolutionären Bestände, insbesondere die kirchlichen und klösterlichen Archive oder was davon übrig blieb, als auch die den Emigrierten beschlagnahmten Dokumente, bilden nämlich einen edleren Teil, der als erster katalogisiert wurde. In ganz Frankreich wird nach demselben Modell inventarisiert und der Titel Inventaire sommaire, also Kurzverzeichnis, birgt in der Regel eine ausführliche Beschreibung des Inhalts, auch in Registern. Nicht selten haben übrigens die gelehrten Benutzer zur Bestandsinventarisierung beträchtlich beigetragen, wie zum Beispiel der Domherr Röckin, der jahrzehntelang in Avignon über Burggeschichte geforscht hat. Das friedliche Miteinander der Historiker und Archivare wurde nicht mal von der Bewegung für die Lecture Publique in den Bibliotheken gestört, die sowieso in Frankreich viel später als im nördlichen Europa gewirkt hat. Das Eindringen der breiteren Öffentlichkeit in die Archive erfolgte erst mit der Verbreitung von memoriellen Fragestellungen, Genealogie oder Heimatsgeschichte, heutzutage auch Geschichte des eigenen Hauses. Entweder als Konsequenz des zahlreichen Publikums oder aus dem genuinen Interesse der Politik an die Memoria, gelangten die Archive ins Visier des kundenorientierten öffentlichen Dienst und vor allem der Parteipolitik, wie es noch kürzlich Präsident Sarkozy mit seinem Projekt eines Museums der französischen Geschichte bewiesen hat. Die von einem neuen Publikum überschwommenen Archive genossen leider keine Etat-Erhöhung und mussten sich anpassen und ihre Beziehung zu den Forschern ändern. Parallel zu dieser Entwicklung wurden auch die Hilfswissenschaften an den Universitäten weniger unterrichtet, aus dem trügerischen Eindruck, dass sich ja zwei Einrichtungen, nämlich die École des Chartes und die École des Pratiques des Hautes Études, darauf spezialisiert hatten. An den Unis protzte man nur aus Verachtung für die deutschartige Gelehrgesamtheit, das war ein Zitat, so sehr, dass Arlette Farge ein Büchlein unter dem Titel Le Goût de l'Archive veröffentlichte. Da die wissenschaftliche Produktion keine den hunderttägigen Bestellungen der Ahnenforscher vergleichbare Statistik liefert, ist sie fast komplett aus der Kommunikationsstrategie der Archive verschwunden. Institutionelle und verwaltungstechnische Faktoren haben allerdings auch eine wichtige Rolle gespielt. Dies geschah natürlich auch vor einem Hintergrund, den Sie ganz gut kennen, die explosionsartige Vermehrung der zu bearbeitenden und aufzubewahrenden Dokumentation. Es sei an dieser Stelle übrigens angemerkt, dass Frankreich oft keine institutionseigene Registratur kennt. Gerade die wissenschaftliche Ausrichtung der zentralen Archivarsausbildung wurde kritisiert, zumal ihr vorwarf, das Mittelalter und die Neuzeit, die Vormoderne, zu bevorzugen. Vorwürfe, die es übrigens schon im frühen 20. Jahrhundert gegeben hatte. Die École des Chartes, welche hauptamtlich Archivare und Bibliothekare des höheren Dienstes hervorbrachte, empfand man als nicht mehr in der Lage, die technischen Aspekte des Berufs zu vermitteln, was sich in der Tatsache niederschlug, dass ein Teil der Schüler der École weder in einem Archiv noch in einer Bibliothek arbeiteten. In den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts wurde die berufliche Bildung der Archivare dem gerade entstandenen Institut National du Patrimoine anvertraut, in dem auch angehende Kuratoren in verschiedenen Spezialitäten studieren. Mehr oder weniger gleichzeitig vermehrten sich universitäre Ausbildungsstätten für den gehobenen und mittleren Archivdienst. Dabei ist die École des Chartes, die statistisch gesehen noch viele Archivare besucht haben, zu einer Art Vorschule geworden. Ein weiterer Punkt in dieser Evolution stellte die sogenannte Dezentralisierung dar, im Laufe derer staatliche Kompetenzen an die lokalen Institutionen, also je nachdem Region, Departement und Städte, delegiert wurden. In unserem Fall heißt das, dass Archivare im höheren Dienst vom Staat ausgebildet und teilweise bezahlt, Archivare im gehobenen, mittleren und unteren Dienst teilweise vom Staat ausgebildet und alle von den lokalen Akteuren bezahlt werden. Und dass die Archive, in denen sie arbeiten, Organe der städtischen bzw. departementalischen Regierungs- und Verwaltungsbehörden sind, also der Kommune oder des Conseil General, das ein Departement vorsteht. Die Einstellung dieser Gesprächspartner zur Forschung ist recht unterschiedlich. Und wenn sie positiv ist, heißt es noch lange nicht, dass ein Conseil General geschichtliche Untersuchungen fördern möchte. Und wenn schon, dass es dies als eine Angelegenheit seiner Archivare sieht, vor allem dann, wenn es um Grundlagenforschung geht. Aktionen, die auf ein breiteres Publikum zielen, können dagegen sehr willkommen sein. Dieses breitere Publikum, von dem ich gerade sprach, kommt manchmal gern zu Ausstellungen, betreibt noch lieber Genealogie. Dies alles erklärt gerade die Internetpolitik, die vor ein paar Minuten thematisiert wurde. An der grundsätzlichen Legitimität solcher Vorgänge soll an dieser Stelle natürlich überhaupt nicht gezweifelt werden. Keiner von uns beiden glaubt im geringsten, dass einer breiteren Öffentlichkeit der Zugang zu dem, was in ihren Namen und mit ihren Steuergeldern verwehrt werden soll. Festzuhalten bleibt allerdings, dass die meisten Archivare, vor allem diejenigen, die nicht am Nationalarchiv eingestellt sind, Forschung nicht mehr als Priorität haben, sei es als eigenes Betätigungsfeld oder als Hauptrichtung in der Archivpolitik. Offenbar hat sich das Metier geändert, auch in der Reihenfolge seiner Prioritäten. Wenn man dazu rechnet, dass die Studenten, die zu Forschungszwecken ins Archiv gehen, tendenziell immer weniger werden, wird es deutlich, dass die Zeit in der Archive als Mittler zwischen Forschung und Dokumentation, zumindest in Frankreich, verstanden werden konnten, vorbei ist. Wir hören oft Archivare sagen und manchmal beklagen, dass sie selbst keine Zeit mehr zum eigenständigen Forschen haben und dass sie immer weniger Mittel und Legitimität haben, ihre Einrichtung als Ort der Forschung zu betreiben. Vielmehr meinen sie, dokumentarische Massen verwalten, Öffentlichkeitsarbeit betreiben und schulpädagogische Aktionen einleiten zu müssen. Das muss man nicht schlecht finden. Vom mehr oder weniger egoistischen Gesichtspunkt eines Forschers kann es aber relativ frustrierend sein und es muss nicht unbedingt die ganze Geschichte bleiben. Allein die Existenz von Icarus zeigt das deutlich. Und dass das Institut de Recherche d'Histoire des Textes sein erstes Mitglied aus Frankreich ist und kein Archiv, mag der Situation geschuldet sein, die ich eben skizziert habe. Wir glauben aber, dass das Internet, das diese Verschiebung, die wir in Frankreich feststellen zu dürfen, glauben, widerspiegelt, auch das Potenzial birgt, dieser Entwicklung entgegenzuwirken. Wissenschaftler haben doch selbst das Potenzial des Internets für die Verbreitung von archivalienbezogener Arbeit entdeckt. Wie dieses Beispiel zeigt, es handelt sich um eine Datenbank der in Frankreich aufbewahrten Originalurkunden vor 1121, die jahrelang im Artem in Nancy vorbereitet wurde und mit Hilfe des Instituts de Recherche d'Histoire des Textes im Internet publiziert wurde. So sieht es dann aus. Warum sollte das Internet also nicht eine Kooperationsmöglichkeit zwischen Wissenschaftlern und Archivaren darstellen?
Heutzutage wird das Bedürfnis nach einem geschichtlich und wissenschaftlich fundierten Wissen immer deutlicher. Und wir erleben, glauben wir, eine neue günstige Zeit für eine Zusammenarbeit zwischen Forschern und den Archiven. Aber könnte es vielleicht also sein, dass das Forscherpublikum auch Kollaborationsgewohnheiten entwickelt und dass die Wissenschaft dank dem Internet einen neuen Dialog mit den Archiven anfängt? Auf der Seite der Geschichtsforscher werden immer wieder die Fragestellungen erneuert und die neuen Fragen bedürfen neuer Quellenuntersuchungen. Die chronologische Geschichte zum Beispiel hat auch in Frankreich nachgelassen, sei es zugunsten statistischer Methode, wie in der historischen Demografie, sei es im Rahmen der Mikrogeschichte, der Erforschung der Macht und so weiter. Dafür sind Texteditionen der 19. und 20. Jahrhunderte unzulänglich, denn die Materialität der Dokumente wird darin nicht vermittelt und weitere Informationen werden weggelassen, die eben die heutigen Historiker interessieren, auch außerhalb der hilfswissenschaftlichen Institutionen. Heute entsteht eine neue Zusammenkunft. Die Bestände, die die breitere Öffentlichkeit für die Familien- und Ortsgeschichte interessieren, sind auch für die Wissenschaft und für wissenschaftlich fundierten Studien relevant. Das Kataster zum Beispiel dient für den Aufbau von Geoinformationssystemen in historischen Forschungen. Standesamtregister sind auch von Bedeutung für anthroponymische Untersuchungen oder die Erforschung von der Mobilität der Menschen im Mittelalter und in der frühen Neuzeit. Die Digital Humanities tragen auch noch dazu bei, dass die Auswertung roher Materialien und Unmengen von Volltextdaten von manchen Forschern bevorzugt und dass eine geistige Bewegung bei jüngeren Forschern entstanden ist, welche die kritische und editorische Arbeit weniger schätzt. Darüber hinaus wurde auch die Arbeit mit den Quellen technisch vereinfacht und nämlich mit der digitalen Fotografie. Sowohl in den Archivdepartemental wie in Stadtarchiven kommen Forscher, die ein paar Tage bleiben und einen gesamten Bestand digitalisieren. Diese Forscher verschwinden dann und die Archive wissen nur selten, welche wissenschaftliche Produktion aus dem Material zustande gekommen ist. Auch die wissenschaftliche Gemeinschaft hat den Überblick über bei Kollegen verfügbaren Fotos verloren. Und dazu, also und noch ein günstiger Umstand ist, dass der professionelle Geschichtsforscher sich zwar vom Ahnenforscher unterscheidet, aber er ist wie der Ahnenforscher ein leidenschaftlicher Benutzer, der auch von zu Hause aus mit den Archiven interagieren vermag. Und die Benutzerstudien der digitalen Bibliotheken beweisen, dass dieses Publikum ein sehr hohes Interaktionspotenzial hat, das die Nielsen-Regel bei weitem überschreitet, dass es nur 1% aktive Benutzer gibt. Also die neuere Generation ist sich dessen bewusst geworden, dass die wissenschaftliche Würde in den Fragen und Antworten des Forschers besteht und nicht in der systematischen Auswertung eines Bestands bzw. im Besitz eines Mikrofilms oder eines Digitalisats. Die Fotos, die vor Ort von den Forschern gemacht werden, werden auch oft mit Kollegen verteilt und immer mehr werden auch Urkundeneditionen vor der eigentlichen Veröffentlichung unter den Wissenschaftlern verbreitet. Das entsteht natürlich parallel zur Bewegung der Open Archives. Aber dieses neue Verhältnis in den Geisteswissenschaften soll hier nicht unbemerkt bleiben, weil es ein günstiger Umstand für den neuen Dialog bildet. Das war die Nielsen-Regel. Entschuldigung. Während seiner Forschungsarbeiten sieht der Forscher sehr viele Fakten und Daten, von denen er sofort weiß, dass er sie nie ausführlich in einem Aufsatz auswerten und behandeln wird. Im Internet kann er sie ohne weiteres veröffentlichen, beziehungsweise kann er darauf kurz hinweisen, und man kann es als Rückschritt empfinden, einen Rückschritt in der kritischen Methode. Und wir können denken, da sind die alten Notizextrait des Manuskripts wieder am Leben. Aber im Internet passiert was Neues. Und zwar diese Webseite der SysMail beweist es mit dieser Initiative e-Coditibus. Dort sollen einfach Transkriptionen zugänglich gemacht werden, die Forscher für sich selbst gemacht haben und nie zu einer kritischen Edition führen werden, weil das außer ihrem Thema bleibt. Und da kann man wirklich die Veränderbarkeit des elektronischen Textes ausnutzen, zum ersten Mal. Diese Art der Veröffentlichung dient eher dazu, anderen Leuten Zugang zum Material zu verschaffen und heißt nicht mehr, sich ein Forschungsgebiet zu reservieren. Im Gegenteil, es sind immer mehr Forscher, die zur allgemeinen Kenntnis beitragen möchten. Und sie können zum Beispiel die üblichen, jedem zugänglichen Tools auch gebrauchen. Im heutigen Stand sind zum Beispiel 108 Benutzer in der französischsprachigen Wikipedia gemeldet, die in ihren Beschreibungen sich als promoviert bezeichnen. Wenn ich nach meinen unmittelbaren Kollegen schätze, sollten es mindestens 15 Mal mehr davon sein. Also es ist wirklich eine grundlegende Bewegung. Auf der anderen Seite, auf der Seite der Archive, die Zeit ist auch reif, meines Erachtens, reif geworden. Die Unmengen an zeitgenössischen Dokumenten und die Einmischung der politischen, parteiischen Macht zwingen die Archivare dazu, eine neue berufliche Stellung zu nehmen. Die Archivdepartemental zum Beispiel verstehen sich immer mehr als eine kulturelle Institution mit einer zu bedienenden Community. Insbesondere die Community der jeweiligen geografischen Einheiten. Jede Gemeinschaft besteht aus Menschen mit sehr unterschiedlichen Fähigkeiten, unterschiedlichen Bildungen und Ausbildungen und sogar Interesse. Auch unter Ahnenforschern ist die Einheitlichkeit nur ein trügerischer Eindruck. Daraus ergibt sich aber auch, dass die Anerkennung einer gewissen Expertise der jeweiligen Benutzer und der jeweiligen Gemeinschaften an und für sich. Ein Zeichen sowohl für die neue Positionierung als Publikum bedienendes Amt und für die neue Expertisen-Hierarchie kann man die Teilnahme an Flickr Commons und Wikimedia Commons sehen, wo manche Bibliotheken und Archiven seit 2008 schon mehrere Tausende von Bildern abgelegt haben. Dabei hat sich wirklich herausgestellt, dass Interessenten und Anwohner die Träger eines nützlichen, von Akademikern nicht gepflegten Wissens sind, mit dem sie imstande sind, Gebäude oder Menschen zu identifizieren. Insofern schwimmen die Archive im großen Fluss der Web 2.0 Entwicklung. Die Daten sind mächtiger als deren Formatierung und als die Softwares, die Daten auswerten sollen. Und die kollektive Intelligenz soll nicht beachtet werden und jeder darf sich nach Fähigkeit, also darf je nach Fähigkeit beitragen. Also Web 2.0 als PR gewollte selbstständige Entwicklung des Webs ist mit der allgemeinen Entwicklung des Internets verschmolzen. Aber die technischen und theoretischen Beiträge dieser Web 2.0 Phase bleiben erhalten. Die Archive bewahren die Daten und können den Zugang gewähren. Und dabei die kollektive Intelligenz und die Indexierungskapazität begeisterter Gemeinschaften ausnutzen. Gemeinschaften aus Ahnenforschern, aber auch Gemeinschaften aus Forschern und Wissenschaftlern. Und diese Ausnutzung kann durch eine Zusammenarbeit in der Cloud geschehen. So wie hier. Die Ahnenforscher bilden heutzutage die wichtigsten Benutzer und Rohdatenauswerter der Archive. Das kann kollaborativ geschehen oder auch in papierenden Editionen. Über Umwege haben sie kollaborative Gewohnheiten entwickelt, die immer mehr durch archivunterstützten Dienstleistungen in die Aufgaben des Archivs eingegliedert wurden. Eine gelungene Zusammenarbeit zwischen Forschern und Archiven muss aber noch mehrere Hindernisse überwinden. Und die sollen nicht unterschätzt werden. Auf der Seite der Forscher zuerst. Erstens, das Selbstverständnis der Forschung, wie es sich seit dem 19. Jahrhundert gebildet hat. Der Wissenschaftler versteht sich als der Entdecker und Vermittler eines neuen Wissens und einer nuancierten Wirklichkeit. Er soll ausführliche Aufsätze schreiben und neue Thesen verteidigen. Die wissenschaftliche Ethik ist zwar oft mit einer gewissen Eitelkeit verbunden, aber nur diese Eitelkeit kann auf Dauer die Qualität der wissenschaftlichen Produktion sichern. Jede Veröffentlichung ist mühsam und soll anspruchsvoll bleiben. Für eine Online-Veröffentlichung ist die Zeit oft zu knapp, ist oft eine zu knappe und kostbare Ressource. Ein zweites Hindernis, das mit dem ersten verbunden ist, liegt in der Arbeitsweise der Forschungsteams in den Geisteswissenschaften. Nur selten werden Aufsätze von mehr als einem geschrieben, im Gegensatz zu den Natur- und Ingenieurwissenschaften, in denen es sich durchgesetzt hat, dass der wichtigste Autor nur als erster genannt wird und andere danach. Es gibt leider keine vergleichbare anerkannte Methode in den Geisteswissenschaften, die wirklich einer Gruppenarbeit zugunsten kommen könnte. Und auch in beförderten Projekten ist auch die Zusammenarbeit am Ende nur scheinbar und eine Aneinanderreihung getrennter Produkte mit demselben Thema. Ein drittes Hindernis ist eine Konsequenz der Forschungsinstitutionen und deren Strategien. Paradoxerweise werden alle Förderanträge mit dem Versprechen verbunden eingereicht, das für die breitere Öffentlichkeit publiziert wird. Aber in der Wirklichkeit, die Forschungsevaluation berücksichtigt diese Tätigkeit nur wenig oder überhaupt nicht. So ist zum Beispiel das Verfassen von Artikeln in Wikipedia zwar der beste Weg, um ein wissenschaftlich erarbeitetes Wissen einem breiteren Publikum bekannt zu geben. Es ist aber noch am Rande der Verbreitungstätigkeiten erwähnt. Beiträge zu Webseiten wie Monasterium sind im heutigen Stand der Forschung und der Forschungsstrategien gar nicht zu verwerten. Und das ist ein großes Hindernis. Und die dafür verbrauchte Zeit würde bestimmt jetzt am Ende vom Forscher eingespart. Ein viertes Hindernis besteht in der zu großen Anzahl der Webseiten und Datenbanken von Seiten der Archiven. Für eine Forschung über, sagen wir mal, eine Zisterzienserabtei, die Landgüter in verschiedenen Departements hatte, müsste man heute mehrere Webseiten der Archive départementale besuchen, und wenn man digitalisierte Urkunden bookmarken möchte, müsste man sich dann mehrmals oder bei der jeweiligen Webseite registrieren bzw. anmelden. Ein fünftes Hindernis ist, dass die Forscher vom Weiterbestehen der in der Cloud erzeugten Daten nicht überzeugt sind. Und das nicht nur im Sinne von Langzeitarchivierung bzw. OIS-Modellen und so weiter, sondern auch im Sinne des Zugangs und Benutzbarkeit der Rechtsklärung, Benutzbarkeit der Bilder wird auch mit einer Erklärung der Rechtslage verbunden. Und das ist eine dringende Notwendigkeit. Die Klarheit über Benutzungsbedingungen von Bildern und über Exportmöglichkeiten der eigenen Daten soll herrschen, was heutzutage überhaupt nicht der Fall ist, weder in Frankreich noch sonst wo in Europa und auch nicht im Ministerium zum Beispiel. Aber Hindernisse gibt es auch meines Erachtens auf der Seite der Archive. Da ist die interne Debatte über die Rolle der Archivare, die sich entweder als Informations- und Datenverwalter oder als eigenständige Forscher verstehen können. Die Spannung offenbart sich besonders in den Entscheidungen, die zu Ungunsten der Wissenschaft gefällt zu sein scheinen. Beide Parteien, Forscher oder Informationsverwalter, können diese ungünstige Entscheidungen treffen. Entweder dadurch, dass die Forschungsansprüche wegen der Ansprüche der Behörden und des breiteren Publikums nicht berücksichtigt werden, oder dadurch auch, dass der Archivar sich als Konkurrent des Forschers versteht und seine Forschungsthemen beurteilt, gerade im Moment, in dem der Forscher die Kenntnisse des Archivars als Informationsprofi braucht. Da sehen wir zwei unterschiedliche Lösungen, die sich ergänzen, und da finden auch Bilder, aber ändert nichts an die Botschaft. Es gibt Lösungen. Zum einen, es könnte geben eine kollektive Verhaltensänderung von Seiten der Forscher und eine bessere Einschätzung der Open Data Bemühungen und des Schaffens für einen breiteren Zugang zu qualitätsvollen Daten. Die zweite Lösung besteht in neue Online-Tools, die so ergonomisch gestaltet sind, dass die Forscher sie übernehmen möchten, statt deren Daten auf der eigenen Festplatte aussterben zu lassen. Da muss wirklich von uns beiden wiederholt werden, dass die Forscher nicht imstande sind, den ersten Schritt zu machen, wegen der oben erwähnten Hindernisse. Die Verhältnisse ändern sich zwar allmählich, aber es wird noch lange keinen Paradigmenwechsel geben. Im Gegenteil aber können die Archive den Umbruch durchsetzen. Ein verkannter Aspekt der technischen Entwicklungen ist nämlich deren Konsequenzen auf Verhalten und Kognition. Das Zögern der Wissenschaftler wegen der geringen Wertschätzung der Online-Arbeit bzw. wegen der Notwendigkeit der Validierung wird von einem leicht handzuhabenden Tool verschwinden. Das ist eben mit Facebook trotz aller theoretischen Beanstrengungen passiert. Und hier möchten wir nicht behaupten, dass es an und für sich gut ist, dass Facebook so einen großen Erfolg hatte. Es ist nur ein Wegweiser, wenn wir die Zusammenarbeit vorantreiben möchten. Um den passiven Nutzer in einen aktiven Partner zu verwandeln, sollen die Archive virtuelle Räume schaffen, die die wissenschaftliche Arbeit erleichtern. Dazu können auch Forschungszentren assoziiert werden. Der Erfolg wird von der leichten Handhabung und von der Ergonomie stammen. Das erhält man mit einer integrierten Benutzerschnittstelle, gemeinsamen Funktionalitäten und gemeinsamen Normdateien, die nur die Archivare zur Verfügung stellen können. Dem wissenschaftlichen Benutzer ist es völlig egal, welche technische Infrastruktur dahinter steht. Ob mehrere Servers mit einer gelungenen Syndizierung oder eine einzige Datenbank, völlig egal. Nur an diesem Punkt treten die wissenschaftlichen Ansprüche, an diesem Punkt treten die wissenschaftlichen Ansprüche scheinbar denen des breiteren Publikums entgegen, denn Sichtbarkeit auf lokaler Ebene ist für Wissenschaftler keine Notwendigkeit, aber für Archivare schon. Nur der Forscher soll wissen, wie, wann und wo seine Daten wiederverwertet werden können. Auskunft über Standards, Protokolle, Normdateien soll er erhalten, aber zur Entscheidung nicht aktiv mitwirken. Er soll nur aktiv an die Datenverarbeitung mitwirken. Stichwort Ergonomie. Im Gegensatz zum allgemeinen verbreiteten Gedanken, und das möchten wir betonen, braucht der Forscher nicht weniger Ergonomie, sondern noch mehr. Er darf wie jeder Benutzer Personalisierungsfunktionalitäten genießen, aber dazu kommt, dass der Akademiker in der Regel 10 Jahre Ausbildung nach dem Abitur studiert hat. Deswegen darf er diese verlorene Zeit für kostbar halten und seine Zeit nicht wegen einer blöden Software verschwenden. Da sollen auch die Archive einsehen, dass eine große Konkurrenz in der Forschung herrscht. Man kann sich sein Thema frei auswählen. Ein Streik in Frankreich bedeutet weniger Studenten, denn diese ausländische Studenten, denn diese fürchten einen versperrten Zugang zur Nationalbibliothek. Das schlägt sich sofort nieder. Und wenn die Archive ihr Material nicht in benutzerfreundlicher Form online stellen, dann werden sich die Historiker einfach andere Themen und Quellen aussuchen. Während der Ahnenforscher zwangsverbunden ist. Die Wissenschaft ist aber bisher in dieser Hinsicht von den Massendigitalisierungsprojekten eher schlecht berücksichtigt worden. Das virtuelle Umfeld wird durch seine Qualität und Brauchbarkeit eine große Rolle spielen. Und insbesondere durch das Community Management, das noch sehr dünn von den Archiven besetzt wird. Direkte Beziehungen zu kulturellen Einrichtungen können zwar die Forscher einschüchtern, aber eine Zusammenarbeit mit einer Immobilienstruktur mit keiner Antwort ist nur mehr einschüchtern. Wegen der großen Konkurrenz ist die Frage der wissenschaftlichen Moderation ein heikles Thema. Vor einem Moderator wagt der Forscher nicht, eine schnelle Notiz zu schreiben. Ohne Moderator glaubt er, unwürdige Arbeit zu leisten. Aber ich wiederhole, hier können die Archive den ersten Schritt machen. Die technischen Infrastrukturen haben Konsequenzen auf die Zusammenarbeit und auf das Wohlgefühl der Benutzer. Also zum Schluss. Das Traumarchiv des Forschers ist ein Archiv, das seinem Forschungsthema gewidmet ist, selbstverständlich. Früher ist es eine Utopie gewesen. Heutzutage ist es anders. Die neuen Informationstechnologien erlauben es. Ein Mashup unterschiedlicher Ressourcen, Geschichtsquellen und auch einiger Lehrmaterialien der Hilfswissenschaften ist jetzt möglich. Diese Online-Forschungszentren sollen nicht von einem einzigen Archiv getragen werden, sondern nur durch die scheinbare Verschmelzung der Ressourcen erzeugt werden. Die einzige zentrale Einrichtung betrifft die Indexierung und den Zugang der benutzergenerierten Daten, die mit einer synchronisierten Rückkopplung auch offline auf dem eigenen Laptop abrufbar werden sollen, damit der Forscher seine Forschungsdaten über Archive wie seine bibliografischen Angaben durch, sagen wir mal, Zotero verwalten kann. Mit der Erfüllung dieser Bedingungen wird sich die Forschungsweise der Wissenschaftler drastisch verändern können und die friedliche Koexistenz der Forscher und Archive zu einer fruchtbaren Zusammenarbeit führen. Vielen Dank fürs Zuhören.